Deutschlandfunk, Interview.
Ebenfalls live verbunden auf dem Parteitag der FDP in Berlin-Kreuzberg bin ich jetzt mit Franziska Brandmann, Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Schönen guten Tag nach Berlin, Frau Brandmann.
Guten Tag, Frau Schmidt-Matern. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Wie schwierig ist das denn, ständig der Buhmann nicht nur der Ampel zu sein, sondern auch, wenn ich auf die Umfragewerte schaue, der Buhmann bei den Wählerinnen und Wählern?
Wissen Sie, ich bin schon länger Mitglied der FDP, länger Mitglied der Jungen Liberalen und ich war das auch schon und auch sehr engagiert, als die FDP bei den Umfragen unter Sonstiges lief. Ich glaube, dass man sich nicht so sehr an den Umfragen orientieren sollte, sondern daran, was jetzt richtig und wichtig für das Land ist, und das machen wir bei diesem Parteitag, und deshalb sind Umfragen natürlich ein Feedback von Bürgerinnen und Bürgern, natürlich klar, das lässt einen auch nicht kalt, aber gleichzeitig, finde ich, sollte man sein Handeln danach ausrichten, was das Richtige zu tun ist und nicht nach Umfragen.
Nun gab es ja nicht nur manche Beobachterinnen, Beobachter in Berlin in diesen Tagen, sondern auch Stimmen aus der Ampel, die ihr neues Wirtschaftspapier zur Wirtschaftswende als neue, ja mindestens Kampfansage als die an die Ampel gesehen haben. Die Opposition spricht gar von einem Scheidungspapier. Können Sie uns mit Ihren Worten erklären, was hält die FDP noch in der Ampel?
Ich glaube, dass gerade die Zeit, in der wir uns befinden, das ist eine Zeit, in der es der Wirtschaft in diesem Land nicht gut geht. Und das ist auch eine Zeit, in der viele Bürgerinnen und Bürger merken, was das für sie in ihrem konkreten Leben dann bedeutet. Insbesondere natürlich zum Beispiel eine galoppierende Inflation, die bedeutet, dass Menschen weniger Kaufkraft haben, dass das Leben teurer geworden ist. Das ist für mich eine Zeit, in der ich mich über jede Regierungsbeteiligung von der FDP, von Liberalen freue. Wenn wir gerade nicht in einer Regierung wären, würde ich dafür kämpfen, dass wir es jetzt werden würden. Und deshalb gebe ich da nichts leichtfertig auf, sondern wir wollen jetzt mit unserer Wirtschaftswende einen inhaltlichen Aufschlag machen, sagen, was für Themen wir jetzt voranbringen wollen. Das sehe ich nicht als Scheidungsurkunde, überhaupt nicht, sondern als Kampf Ansage für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, die zum Beispiel in Zeiten von Inflation doch nicht benachteiligt sein sollten und bei weniger Kaufkraft gleich viel Steuern zahlen sollten, also quasi keinen Inflationsausgleich bekommen sollten. Und deshalb sehe ich das überhaupt nicht als parteipolitisches Manöver in der Ampel, sondern als Haltung, für die wir einstehen, als Einsatz für Bürgerinnen und Bürger, die eine liberale Partei verdient haben, die sich da für sie stark macht für eine Wirtschaftswende.
Nun schlagen Sie an Ihrem Wirtschaftswendepapier unter anderem eine Abschaffung des Soli auch für die letzte Bevölkerungsgruppe vor, die ihn noch zahlt, nämlich die besonders gut verdienen. Das sind ja nun nicht gerade die, die unter mangelnder Kaufkraft leiden. Passt das zusammen?
Also unser Papier enthält sehr viele unterschiedliche Punkte. Aus meiner Sicht sind da sehr, sehr viele wichtige Punkte dabei, die auch ganz viele Menschen betreffen. Nehmen Sie beispielsweise den Bürokratieabbau, aber vor allem zum Beispiel, dass Überstunden sich lohnen sollen. Ich habe ja gerade gesagt, das Wichtigste für mich ist die Anpassung des Einkommensteuertarifs und der Freibeträge. Also, dass es sich definitiv immer lohnt zu arbeiten und auch immer lohnt, mehr zu arbeiten. Das sind für mich die wichtigsten Punkte. Trotzdem, der Soli wurde ursprünglich eingeführt und es wurde gesagt, dass dieser Soli irgendwann wieder entfallen wird. Es sind viele Jahre ins Land gegangen, seit dieses Versprechen dann nicht eingelöst wurde. Ich finde es fair, dass der Soli für alle abgeschafft werden sollte. Wird er immer noch gezahlt. Und ich finde das nicht angemessen. Und ich finde, ja, wir müssen in Zeiten, in denen es der Wirtschaft schlecht geht, auch über Entlastung sprechen. Da entschuldige ich mich nicht für. Das finde ich vollkommen richtig. Und deshalb ist dieser Punkt auch richtigerweise im 12-Punkte-Papier.
Ihnen stehen jetzt in den kommenden Wochen harte Haushaltsverhandlungen bevor in der Ampel. Ich sage auch Ihnen, weil Sie ja als FDP den Finanzminister stellen mit Christian Lindner. Der erfährt Gegenwind jetzt vor den beginnenden konkreten Haushaltsverhandlungen für das kommende Jahr. Vor allem aus dem Auswärtigen Amt, aus dem Familienministerium von Lisa Paus von den Grünen und vor allem vom Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Der sagt, in einer Zeitenwende brauche ich mehr Geld für Verteidigung. Frau Brandmann, wie soll das alles klappen ohne eine Reform der Schuldenbremse?
Ich halte die Schuldenbremse gerade als junger Mensch für notwendig, weil ich mache jetzt seit 14 Jahren ehrenamtlich Politik und ich habe gelernt.
Die stellt ja keine Frage, sondern die Reform.
Die Reform heißt faktisch, es sollen mehr Schulden gemacht werden, als gerade die Schuldenbremse bereits ermöglicht. Das ist genau das, was da in Frage gestellt wird. Exakt das. Man möchte, die Schuldenbremse aktuell erlaubt ja bereits, in Krisenzeiten mehr Schulden aufzunehmen. Darüber hinaus möchten SPD, Grüne und teilweise auch Teile der CDU komischerweise mehr Schulden machen. Das ist das, was hinter der Reform steckt. Das heißt, dass in Zukunft wir deutlich mehr Zinsen zahlen müssen. Aktuell zahlen wir 10% des gesamten Bundeshaushalts Zinsen. Das ist Geld, das wir dann nicht nicht mehr für politische Projekte ausgeben können. Ich möchte nicht, dass das mehr wird. Ich möchte, dass auch zukünftige Generationen weiter politische Entscheidungen treffen können. Und dafür braucht es keine Reform, also eine Auflösung der Schuldenbremse, sondern ein Beibehalten der Schuldenbremse. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie soll das denn zusammengehen in den Haushaltsverhandlungen?
Frage ich Sie.
Also man muss, glaube ich, in der aktuellen Zeit, in der wir uns befinden, gerade in der wirtschaftlichen Lage, sich die Frage stellen, sind alle Projekte, die diese Bundesregierung oder vielmehr frühere Bundesregierung auf den Weg gebracht haben, in so einer Zeit noch notwendig? Sind die eigentlich effektiv? Ich möchte ganz kurz ein Beispiel nennen, zum Beispiel die abschlagsfreie Rente mit 63, die uns jeden Monat 3 Milliarden Euro kostet und sehr wertvolle Fachkräfte aus dem Arbeitsmarkt nimmt. Ich glaube, das sind so Projekte, die hat die große Koalition, die hat auch oft die CDU mit eingeführt und hat gedacht, ach, das wird schon nicht so schlimm kommen, ach, das Geld, das brauchen wir nicht, das finden wir schon irgendwo, das wird schon klappen. Solche Projekte müssen jetzt in Frage gestellt werden, denn man muss sich konzentrieren auf das, was jetzt wichtig ist, politische Prioritäten setzen, und da ist die Schuldenbremse auch dafür da, dass man diese Prioritäten eben ganz klar setzt, und da erwarte ich auch Vorschläge von SPD und Grünen, wie sie das eigentlich machen wollen. Also alleine zu sagen, die Schuldenbremse, wir wollen einfach noch mehr Schulden machen, das ist ja kein politisches Konzept, das ist einfach nur Träumerei.
Punkt ist angekommen, die FDP will die Rente mit 63 abschaffen. Sie plädieren ja stattdessen unter anderem für die Aktienrente. Da hat die Bundesregierung auch schon entsprechende Pläne vorgelegt. Allein in diesem Jahr wollen Hubertus Heil und Christian Lindner 12 Milliarden Euro investieren, um diesen Fonds für eine Aktienrente aufzubauen. Wollen Sie also zum Aufbau einer Aktienrente neue Schulden aufnehmen, die Sie woanders ja ablehnen?
Ich möchte die sogenannte Aktienrente, das ist das Konzept der FDP, das FDP-Pro-Konzept. Das einzige Konzept übrigens, das auf dem Tisch liegt, das unser Rentensystem wirklich stabilisieren würde. Und das bedeutet, dass ein kleiner Teil des Einkommens von Bürgerinnen und Bürgern nicht nur in die Rentenkasse fließt, sondern eben auch ein kleiner Teil in die private Kapitalanlage, dass das privat angelegt wird. Das funktioniert bereits, zum Beispiel in Schweden. Schweden ist nicht bekannt als besonders kapitalistisches Land, und das trägt da dazu bei, dass die Rentenkassen tatsächlich stabilisiert werden. Dieses Konzept wünsche ich mir auch in Deutschland, und deshalb bin ich der Meinung, das Rentenpaket, das Hubertus Heil und Christian Lindner vorgelegt haben, das reicht noch nicht aus. Das ist nicht die Reform, die ich mir erwünscht hatte. Da brauchen wir deutlich mehr FDP, und deshalb glaube ich, dieses Rentenpaket, wie es gerade vorgelegt wurde, das kann so nicht kommen. Da muss definitiv nachverhandelt werden, denn aktuell, so wie das Rentenpaket auf dem Tisch liegt, würde es vor allem dazu führen, dass alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Zukunft mehr zahlen müssen in die Rentenkasse. Und ich glaube, das ist nicht das richtige Signal, was wir jetzt gerade brauchen.
Also um das noch einmal klarzustellen oder auch nachvollziehen zu können, wofür Ihre Partei da plädiert: Zum Aufbau einer Aktienrente, wie sie geplant ist, will die FDP keine neuen Schulden aufnehmen im Haushalt.
Ich möchte, dass keine Schulden aufgenommen werden, sondern ich möchte, dass individuelle Beiträge gezahlt werden von Bürgerinnen und Bürgern, die dadurch individuelle Ansprüche erwerben. Und da setze ich mich auch gegenüber Hubertus Heil für ein. Der hat sich bisher dafür noch nicht erweichen lassen und hat deshalb dieses Generationenkapital vorgelegt. Ich wünsche mir, dass wir dann nochmal in die Nachverhandlung gehen, weil ich glaube, die Aktienrente, wie die FDP sie ursprünglich gefordert hat, die ist ein viel stärkeres Konzept.
Jetzt sind Sie mir ein bisschen ausgewichen. Sie sagen, was Sie möchten, aber meine Frage war ja, ob die Pläne der FDP ohne neue Schulden gelingen können bei der Aktienrente.
Ja, das Aktienrentenkonzept, das ich Ihnen gerade vorgestellt habe, basiert ja nicht auf Schulden. Es basiert ja auf individuellen Einzahlungen der Bürgerinnen und Bürger. Und das ist das
also
Konzept, das wir aus meiner Sicht umsetzen sollten.
Gut, also
nein, das sind keine Mehrbelastungen, sondern statt in die Rentenkasse das Geld zu geben, wird ein Teil, in Schweden sind das zum Beispiel 2%, angelegt. Das ist die Idee, um die es geht.
Okay, verstanden, angekommen. Dann lassen Sie uns noch auf einen letzten weiteren Punkt schauen, nämlich die Wahlstimmung. Bei der letzten Bundestagswahl hat Ihre Partei vor allem bei jungen Wählerinnen und Wählern gepunktet mit den Themen Bildung und Digitalisierung. Da gibt es seit Bestehen der Ampel aber keine nennenswerten Fortschritte, eher Rückschritte, wenn ich mal auf die Bildung schaue. Warum sollte ich als junger Mensch noch FDP wählen?
Sie haben einen Punkt ausgelassen. Bei den Jung- und Erstwählern im Jahr 2021 waren die drei Themen Bildung, Rente, Inflation und Digitalisierung. Und Inflation und Rente, damit beschäftigen wir uns ja bei diesem Parteitag. Wenn Sie mich fragen zu Bildung und Digitalisierung, ich glaube erstens, wenn Sie sich die Entbürokratisierung angucken, auch im Bereich Digitalisierung, was Marco Buschmann da vorgelegt hat, machen wir schon Schritte in die richtige Richtung. Das ist noch zu wenig. Ich fordere auch da mehr Impulse noch, aber wir sind auf dem Weg in die richtige Richtung. Und beim Thema Bildung haben wir eine BAföG-Reform auf den Weg gebracht. Gerade laufen die Verhandlungen für die zweite BAföG-Reform. Das finde ich gut. Da sind wir in Verhandlungen. Da geht es nicht schnell genug voran. Das liegt daran, dass die Kultusministerkonferenz das Sagen hat im Bildungsbereich. Das Bundesbildungsministerium ist dann natürlich begrenzt in dem, was sie beeinflussen können durch den Bildungsföderalismus. Ich glaube, da brauchen wir eine sehr umfassende Reform. Für die setze ich mich ein, weil es kann nicht so sein, dass weiter Bundesländer alle möglichen Fortschritte im Bildungsbereich blockieren können. Da brauchen wir, glaube ich, eine richtige Bildungsreform, und dafür kämpft auch die FDP.
Viele weitere wichtige Stichworte, für die uns leider keine Zeit mehr bleibt, sie noch weiter auszudiskutieren. Danke
Mal.
An Franziska Brandmann, Vorsitzende der Jungen Liberalen nach Berlin.